Deutschlandfunk Interview.
Ist es ein Zeichen der Schwäche oder würde man sich dabei täuschen? Das russische Militär hat gestern die Schlangeninsel vor der Küste der Ukraine wieder geräumt, die sie aus strategischen Gründen bereits am zweiten Tag des Angriffskriegs unter Kontrolle gebracht hatte. Jetzt also der Rückzug. Heute meldet Kiew 10 Tote bei einem Raketenbeschuss auf die Hafenstadt Odessa. Und am Telefon ist jetzt dazu Sevim Dadelen von der Partei Die Linke. Sie ist Obfrau ihrer Partei im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Guten Morgen, Frau Dadelen.
Schönen guten Morgen, Herr Dadelen.
Nach dem Beschuss eines vollbesetzten Supermarkts in der Zentralukraine in der Stadt Kremenchuk mit zahlreichen Toten in der vergangenen Woche meldet Kiew jetzt den Beschuss eines Wohnhauses in Odessa. 10 Tote mindestens. Präsident Zelensky nennt Putin einen Staatsterroristen. Wie nennen Sie ihn?
Na, jedenfalls jemanden, der ein Land völkerrechtswidrig überfallen hat und was auf jeden Fall verurteilt und geahndet werden muss. Und jedes Verbrechen muss untersucht und geahndet werden.
Ist er für Sie ein Kriegsverbrecher?
Nun wissen Sie, Kriegsverbrechen, nicht die Politik entscheidet darüber, sondern die Justiz. Und deshalb muss jedes mutmaßliche Kriegsverbrechen untersucht, aufgeklärt und geahndet werden. Das entscheidet aber eben der Internationale Strafgerichtshof. Das ist ja das Problem, mit dem wir tagtäglich in der Politik zu tun haben. Wir können immer nur juristisch korrekt vom mutmaßlichen Kriegsverbrechern sprechen. Und ich würde mir wünschen, eben, dass Russland, aber auch andere Länder des Westens, die ja beispielsweise eben den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen, wie zum Beispiel die USA, die haben ja sogar die Chefanklägerin damals bedroht mit Einreiseverbot und Sanktionen, weil sie Kriegsverbrechen mutmaßliche in Afghanistan untersuchen wollte. Alle Länder müssen diese Gerichtsbarkeit unterstützen und achten und dem Völkerrecht wieder Geltung geben.
Okay, Frau Dadelen, wir sprechen jetzt aber im Moment nicht über die USA, sondern über Russland und den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Wir haben gesehen, wir sehen täglich den Beschuss von Städten, den Tod von Zivilisten, die Ermordung von Personen in Städten, die von russischen Einheiten vom Militär besetzt gewesen sind. Das heißt, für Sie liegt nicht klar auf der Hand, dass da tagtäglich Kriegsverbrechen begangen werden?
Natürlich liegt es auf der Hand, dass da Menschen getötet werden, dass sie leiden, dass das völkerrechtswidrig ist. Und deshalb sage ich auch, das Gebot der Stunde muss es jetzt sein, diesen schrecklichen Krieg so rasch als möglich zu beenden. Und deshalb bin ich auch froh über den neuen Appell von Publizisten, Wissenschaftlern und Militärs in Deutschland an die Regierungen des Westens, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu versuchen zu beenden. Weil je länger dieser Krieg fortdauert, desto unklarer wird doch auch, birgt es die Gefahr eben größerer Eskalation, größerer Konfrontation. Und deshalb muss alles dafür getan werden, diesen Krieg zu beenden. Ich möchte, dass das Leiden und dass der Tod von Menschen aufhört.
Aber Sie vermeiden schon den Begriff Kriegsverbrechen und weisen ihn nicht der russischen Seite zu.
Nein, ich vermeide ihn gar nicht. Ich habe doch gesagt, wir haben nur das Problem, dass nicht die Politik darüber entscheidet, was Verbrechen, also Kriegsverbrechen sind, sondern wir brauchen Gerichte. Wir haben ja Gerichte dazu international. Diese mutmaßlichen Kriegsverbrechen, dem muss man nachgehen und die müssen untersucht und aufgeklärt und geahndet werden. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Und wissen Sie, wenn Sie schon sagen, wir reden jetzt über Russland und nicht USA, das ist auch ein Problem. Wir reden darüber, dass das Völkerrecht ausgehöhlt wird. Ich bin dafür, dass wieder das Völkerrecht gibt und dass jeder, der das Völkerrecht verletzt, natürlich auch geahndet wird.
Mhm. Weshalb wollen Sie immer über die USA sprechen, wenn es um den Krieg gegen die Ukraine geht?
Das tue ich nicht.
Sie haben zweimal drauf abgehoben.
Es geht mir darum, dass wir aufhören, mit zweierlei Maß zu messen. Das ist ja das Problem. Verstehen Sie, wenn wir Türen aufmachen, gehen andere durch diese Türen.
Das heißt, die USA sind schuld und verantwortlich, dass Russland jetzt in die Ukraine eingefallen ist?
Nein, das sagen Sie, das legen Sie mir in den Mund, diese Worte. Nein, das ist ja Suggestivfragen, was Sie hier stellen. Und ich finde, ein gutes Interview macht sich dadurch bemerkbar, dass der Interviewer ja was wissen will und nicht den Gesprächspartner dissen möchte.
Es geht darum, ich möchte Sie nicht dissen. Ich möchte wirklich wissen, wie Sie es da
meinen. Ja, Herr Heckmann, was ich sagte ist, anders als andere bin ich dafür, dass man das Völkerrecht achtet, aber keine doppelten Maßstäbe anlegt. Jetzt wurde wieder gesagt, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis von Bundeskanzler Scholz. Und ich finde, das ist einfach falsch. Dieser Militärpakt, der ständig expandiert, ist kein Verteidigungsbündnis, sondern zielt auf Raumgewinn. Ich meine, 1999 hat die NATO in Serbien Belgrad angegriffen, Häuser, Fabriken und auch Personenzüge bombardiert. Es hat 2001 angefangen, 20 Jahre Krieg in Afghanistan zu führen mit über 200.000 Toten und mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die es gegeben hat, wo die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs das untersuchen wollte und dann mit Sanktionen und Einreiseverbot belegt worden ist von den USA. Und ich finde, wir machen uns einfach unglaubwürdig, wenn wir den einen Kriegsverbrechen vorwerfen oder auch völkerrechtswidrige Angriffskriege und die auch verurteilen, das ist ja auch richtig. Aber andererseits zum Beispiel NATO-Staaten wie die Türkei völkerrechtswidrige Angriffe in Syrien erlauben. Da machen wir uns einfach unglaubwürdig.
Frau Dallin, der Kreml-Chef Peskov hat gesagt dieser Tage, die NATO sei ein aggressiver Block, der für die Konfrontation geschaffen wurde. Putin nennt die NATO imperialistisch. Das sehen Sie also auch so?
Nein, ich sehe so, dass die NATO kein Verteidigungsbündnis ist, schon längst kein Verteidigungsbündnis mehr ist. Ein Bündnis, was immer weiter die Grenzen sozusagen oder den Raum verändert, entgrenzt, wie es jetzt in Madrid passiert ist, ist kein Verteidigungsbündnis. Sehen Sie mal, die NATO hat jetzt beschlossen, geografisch vor allen Dingen sich zu entgrenzen, verschiebt sich immer mehr vom Nordatlantik, es heißt ja Nordatlantic Treaty Organisation, in den Indopazifik. China wird hier ins Visier genommen und das heißt, wir haben eine völlige geografische Entgrenzung mit der NATO.
Die NATO entgrenzt sich, aber ich meine, wenn Schweden und Finnland sagen nach Jahrzehnten der Neutralität, wir möchten ganz schnell der NATO beitreten, um uns zu schützen vor einem möglichen Angriff, dann würden Sie sagen, das ist Ergebnis einer Ausweitungspolitik der NATO?
Nein, ich sage, das ist ein Ergebnis von dem Gefühl von Schweden und Finnland, dass sie halt sich unsicher fühlen. Und natürlich haben Schweden und Finnland jedes Recht der Welt, eine Mitgliedschaft in der NATO zu beantragen. Und trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, so, wenn das behauptet mit dem Verteidigungsbündnis, ob das denn tatsächlich stimmt. Und das finde ich mehr als fragwürdig, dieses Selbstbild wird ja auch im globalen Süden zum Beispiel schlicht nicht mehr geglaubt. Und es wirkt hier, dass es leider auch zu selten zum Beispiel medial hinterfragt wird. Und wir haben jetzt ja in Madrid nicht nur die geografische Entgrenzung, wo man sich nicht nur die Feindschaft zu Russland, sondern auch noch China sich ausgesucht hat und das beschlossen hat. Man hat jetzt nochmal eine Aufrüstung der NATO massiv nachgelegt und beschlossen.
Die NATO hat sich die Feindschaft Russlands ausgesucht, sagten Sie gerade. Ist das Ihr Ernst?
Nein, ich meine, nachdem man das sowieso beschlossen hatte, Russland war ja sowieso die ganze Zeit, gab es ja diese Konfrontation, aber jetzt hat man ja auch China noch dazu genommen. Und dazu kommt hinzu, als ein zweites wesentliches Ergebnis vom NATO-Gipfel in Madrid, dass man eine weitere Aufrüstung jetzt beschlossen hat. Bereits jetzt gibt man ja 18 Mal mehr aus als Russland und mindestens das Vierfache Chinas. Das reicht aber nicht. Der Gemeinschaftshaushalt soll ja bis 2030 um weitere 20 Milliarden gesteigert werden. Und Deutschland bezahlt hiermit 16,3% den Löwenanteil neben den USA. Und als drittes verheerendes Ergebnis dieses Gipfels ist zu verzeichnen, dass das Selbstbild der NATO als Wertegemeinschaft hier auch nicht mehr trägt. Schauen Sie sich doch diesen Deal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan an, bei dem die Kurden wieder ans Messer geliefert werden, nur um die Zustimmung der Türkei für den NATO-Beitritt für Finnland und Schweden zu erhalten. Und ich finde, das zeigt nochmal, das ist halt so eine Bankrotterklärung der NATO in Sachen Demokratie und Menschenrechte.
Ja, also Sie haben ein sehr, sehr schlechtes Bild von der NATO, das Sie hier transportieren. In der Realität ist die NATO derzeit wichtiger als je zuvor, zumindest wird sie so angesehen. Ich habe es gerade schon gesagt, Schweden, Finnland, sie wollen so schnell wie möglich rein. Kann es sein, dass Sie durch die Realitäten überholt sind und nicht in der Lage sind, sich zu korrigieren?
Herr Heckmann, der NATO-Krieg in Afghanistan hat über 200.000 Tote zu verzeichnen. Fragen Sie mal die Menschen in Afghanistan, ob sie die NATO feiern. Fragen Sie mal die Menschen in Libyen, als die NATO Libyen überfallen hat. Fragen Sie die Menschen in Serbien, wo die NATO dort Fabriken, Personenzüge, Häuser bombardiert hat. Ich meine, wir sollten wirklich aufhören, hier mit zweierlei Maß zu messen. Natürlich ist es richtig, dass man ein Sicherheitsbündnis hat, ja. Aber ich werbe dafür, dass wir ein Bündnis haben, das statt um Aufrüstung, um Abrüstung bemüht ist und um Entspannung bemüht ist und nicht jetzt sich weiter räumlich entgrenzt, sozusagen auf den Indopazifik jetzt auch noch konzentriert. Ich meine, wir heißen Nordatlantic Treaty. Da muss man eigentlich auch den Namen ändern, sondern sagen, wir sind ein globaler Militärakt, wenn wir nicht mehr nur an den Atlantik gehen, sondern eben auch in den Indopazifik.
Sie fordern immer wieder auch natürlich bekanntlich Verhandlungen, dass ein Verhandlungsprozess gestartet werden muss, was die Ukraine angeht. Jetzt sagt Kreml-Sprecher Peskow, Verhandlungen gerne, aber nur bei einer bedingungslosen Kapitulation. Wollen Sie das den Ukrainern ernsthaft raten?
Nein, aber man muss natürlich immer auch bedenken, dass in der Diplomatie bei Verhandlungen jeder natürlich mit Maximalforderungen reingeht. Ich meine, es gibt keine Alternative zu Verhandlungen mit Russland. Die Alternative ist ja, weiter auf den Krieg zu setzen. Und ich möchte da natürlich noch mal sagen, wenn man sich da weiter konzentriert, das sind ja hohe Zahlen von Toten, die sollte man sich vor Augen halten, allein auf ukrainischer Seite. Präsident Zelensky sprach Anfang Juni von 60 bis 100 getöteten Soldaten am Tag. Präsidentenberater Mikhailo Podolyak erklärte eine Woche später, die ukrainische Armee verliere 100 bis 200 Mann täglich. Und ich meine, insgesamt rechnet die Armee mit täglich 1000 Verlusten, also Tote, Verwundete, Gefangene und Deserteure. Und sie alle haben Familien. Und ich finde, das ist der Preis nicht wert, wenn man weiter immer nur darauf setzt, Waffen in die Ukraine zu liefern, einen Zermürbungskrieg in der Ukraine das Wort redet, indem man von Siegfrieden gegen Russland spricht, was völlig illusorisch ist, statt darauf zu setzen, jetzt einen Verständigungsfrieden hinzubekommen. Und natürlich wir werden natürlich keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren. Aber wir müssen auch einsehen, dass Russland keinen Diktatfrieden vom Westen akzeptieren
wird. Wir müssen
wird.
Das zum heißt, Schluss kommen, Frau Dardenne, leider tut mir leid, die Nachrichten
auf
kommen.
Es wird Kompromissfrieden hinauslaufen, Herr Heckmann. Ja. Und das ist besser heute als irgendwie die Tage danach.
Sevim Dardenne war das von der Partei Die Linke. Schönen Dank für das Gespräch.